Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten. Moin und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Johannes Besser. Johannes ist Geschäftsführer von Transatlantica, einer strategischen Beratung mit der Spezialisierung auf Deutschland und die USA. Herzlich willkommen, Johannes.
Danke.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank. Freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Wir sprechen gleich darüber, dass ich sage, wieder da. Der eine oder die andere wird es jetzt vielleicht raushören oder sich daran erinnern an unsere Folge zu Mindset und Unternehmenskultur in den USA und was wir aus Deutschland daraus lernen können. Eine der meistgehörten Folgen
unseres
Podcasts.
Sehr. Freut
also
mich sehr.
Schön, dass du wieder da bist und wir wollen heute ein bisschen dazu sprechen, wie ist denn eigentlich die Markteintrittssituation in die USA? Und warum ich dich als Gast nochmal ausgesucht habe, kannst du, glaube ich, am besten sagen, was ihr nämlich bei Transatlantica genau macht und warum das deine Kernkompetenz ist.
Ja, gerne. Dann nähere ich mich dem Ganzen mal an, wobei das kann ich natürlich sehr präzise sagen, was wir da so machen. Also hast schon richtig gesagt, strategische Beratung klingt immer so hochgestochen. Ich würde es mal als Boutique-Beratung bezeichnen, weil wir sind jetzt kein McKinsey oder BCG. Und wir machen das mit integrierten Agenturservices, falls gewünscht. Also wir beraten nicht nur, sondern wir setzen auch um, das ist mir immer wichtig zu sagen, bei Bedarf, weil viele setzen auch gerne selber um oder haben weitere Partner dafür. Also bei uns bleibt es nicht bei der Theorie. Und ja, hast du richtig gesagt, wir sind in den USA und in Deutschland seit Gründung von Transatlantica. Da hat das ganze Thema USA-Markteintritt auch noch gar keine Rolle gespielt, ehrlicherweise für uns, sondern wir haben einfach in den USA Marketing, Branding und Tech-Business gehabt, so wie in Deutschland. Und da haben sich zwei Standorte einfach angeboten. Und im Laufe der Zeit sind wir dann in diese Nische US Market Entry reingewachsen, tatsächlich über eine Kundenanfrage damals, hey, könnt ihr mal uns helfen mit der Gründung und ihr kennt euch da ja aus. Und das haben wir gemacht und das haben wir gekonnt und haben dann gemerkt, oh, das ist ja super, das können ja gar nicht so viele. Denn beraten ist das eine, aber vor Ort sein ist das andere. Und dort auch als die deutschen Unternehmen zu agieren, hat sich ja als sehr lukrativ und sehr interessant für diverse Unternehmen rausgestellt in der Vergangenheit.
Ich wollte gerade sagen, ist ja dann die Herausforderung, jemanden zu beraten und zu sagen, so müsstest du es machen, aber ihr müsst dann, wenn es angefordert ist, halt auch liefern. Also das, was ihr erzählt, muss dann ja auch Hand und Fuß haben.
Ich denke, wir kommen auch heute am Thema KI nicht vorbei und da einfach mal chatty, wie man ja so schön sagt, zu fragen, wie gründe ich denn Unternehmen in die USA, ist ja sehr niedrigschwellig mittlerweile. Das war ja vor noch einigen Jahren noch etwas, was wirklich schwer googelbar war. So, ne? Das kannst du jetzt natürlich, dieses Wissen ist jetzt allgemein verfügbar, das aber dann vor Ort zu machen mit einem President als Company, der auch Amerikaner ist, mit einem Steuerberater vor Ort ein Bankkonto zu eröffnen als Deutscher aus Deutschland. Ja, es gibt so ein paar Insellösungen, ist aber eigentlich nicht machbar, ehrlicherweise. Und da gehen wir auch bestimmt noch drauf ein, aber die USA ist natürlich nach wie vor einfach ein Handshake- und Phone-Call-Business. Und wenn du deine Bank hast und vor Ort bist und dahin gehst, dann ist das Geschäftskonto offen. So, wenn du das von hier machst mit diversen Brokern oder wie auch immer, schwierig.
Ja, werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was so die Hürden sind und wo die größten Herausforderungen liegen für die Unternehmen. Vielleicht sind das ja auch dann Themen, auf die man auf dem ersten Moment gar nicht so denkt. So, also, boah, Bankkonto, das, ah ja.
Ja, das, es sollte das eigentlich ein Selbstläufer sein, aber brutal schwierig.
Ja. Und deutsche Bankensysteme ist ja auch schon nervig. Alle, die ein Konto eröffnen wollten, wissen, wie schwierig es hier ist. Und mit Postident und was es auch immer gibt, wirst du berichten, wie die USA das macht. Du hast ja selber auch sehr viel Erfahrung mit dem amerikanischen Markt. Du warst für Adidas viele Jahre drüben und hast ja quasi das für Adidas im Sportartikelbereich dann in den USA auch schon für ein großes Unternehmen erfolgreich umgesetzt.
Ja.
Und hast die Erfahrung natürlich mitgenommen. Also du weißt wirklich, wovon du sprichst. Du hast es am eigenen Leib erfahren zu einer Phase, wo KI noch nicht so weit war, wo du wahrscheinlich alles
hands-on ja. und machen und Leute abtelefonieren musstest.
Absolut. Also ich zu der Zeit durfte ich sehr viel Airmeilen sammeln, sage ich mal. Also auf vielen Sales-Trips gewesen, quer durch die Staaten. Ganz tolle Orte gesehen, die ich sonst niemals gesehen hätte. Wirklich in den abgelegensten Areas gewesen. Tolle Leute kennengelernt. Und ja, bin sehr dankbar für die Zeit. War eine richtig gute Zeit. Und profitiere ich natürlich heutzutage von dem Gelernten, aber natürlich auch von dem Netzwerk. Ist ja klar, dass bei der Beratung das Netzwerk eine große Rolle spielt. Und wenn du jetzt mit einem Consumer-Produkt im Sportbereich rüber willst als deutsche Firma, macht es einen Unterschied, ob jemand mal kurz beim größten Sporthändler anrufen kann und fragen kann, ob das Produkt relevant ist oder nicht. Ne? Klar.
Ja. Dann lass uns mal so ein bisschen reingehen. Also wer mehr davon erfahren möchte, in unserem letzten Podcast haben wir auch darüber gesprochen. Für das Thema Badelatschen hatten wir.
Ja.
Ja. Wer die beste Badelatschen hat. Aber der amerikanische Markt, wie sind die USA das Land der unbegrenzten Möglichkeiten noch, wenn man sich die Marktlage anguckt, aus deiner Sicht?
Klares Ja. Zum Markt USA mache ich mal ein Sternchen dran. Der Vergleich hinkt natürlich immer. Ne? Wir tendieren dazu, zu sagen, als Deutsche, Deutschland ist ein Markt und die USA ist ein Markt. Man muss sich jetzt vorstellen, schier von der Größe, von der Einwohnerzahl, vom kulturellen Einfluss ist die USA, besteht eigentlich aus vielen verschiedenen Märkten. Also ich würde es eher mit Europa vergleichen und höre auch oft, ja, Europa, andere Sprachen. Aber kulturell gesehen ist es in den USA auch so, wenn wir uns die verschiedenen Bevölkerungsschichten anschauen, ja, die Latinos, einfach, ich glaube, fast 20% der Bevölkerung. Also so viel kulturelle Unterschiede, Einflüsse, hohe Einkommen, niedrige Einkommen, urbane Räume, ländliche Räume. Also wir reden eigentlich, wenn wir auf die USA schauen, nicht von einem Markt, sondern von vielen verschiedenen Konsumentengruppen, die durch die Größe des Landes und die Kaufkraft aber als eigener Markt fungieren. Also ich würde mir immer angucken, mit meinem Produkt, also die Positionierung ist das A und O, wen möchte ich denn mit meinem Produkt ansprechen? Gibt es davon eine relevante Größe von diesen Konsumenten in den USA? Die Antwort ist meist ja, ne, durch die Größe und Kaufkraft. Und dann würde ich diese Konsumentengruppe als eigenen Markt behandeln, ungeachtet dessen, dass wir uns regional in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden.
Ja, wahrscheinlich Westküste, Ostküste sind auch die Distanzen alleine, ne?
Ja, die Distanzen.
Logistische Sachen.
6,5 Stunden Flug, ja. LA, New York, der sogenannte Red-Eye-Flug, weil man dann sehr müde aus diesem Flieger morgens aussteigt. Herrlich. Geflügeltes Wort. Also wenn ihr das mal irgendwo hört, jetzt habt ihr was kulturell auch heute gelernt, so, ja, I was on a Red-Eye yesterday. Ne? Also so sehen die Leute dann auch meist aus. Aber da sagst du was Interessantes. Der Markt New York hat einen Unterschied zum Markt LA jetzt mal beispielsweise. Ist aber deutlich ähnlicher, New York mit L.A., wie wenn ich jetzt sage, Arlington, irgendwo ein Flyover-State, irgendeine Kleinstadt. Da ist das Mindset oder die Kaufkraft oder die Konsumenten werden super anders sein im Vergleich zu den großen liberalen Küstenstädten, egal ob East oder West Coast, auch wenn es da nochmal marginale Unterschiede gibt. Aber man muss wirklich in jeder Positionierung, die wir so vornehmen für Produkte oder Dienstleistungen, hast du am Ende immer eine sehr individuelle Landkarte mit Bereichen, wo deine Konsumenten vorkommen und auch angesprochen werden sollten. Und da ähneln sich die Küstenstädte, egal welche Küste, dann meist mehr als irgendwie was dazwischen.
Also kann man generell die Großstädte jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, weil du sagst, Flyover States.
Korrekt, also du musst schon
anders, ländlicher geprägt, ja, im Surrounding. Dann
ja, und du musst auch schon politisch, und da werden wir auch drauf kommen heute, da führt ja leider aktuell kein Weg dran vorbei am orangenen Herrn, aber da ist es auch so, dass du selbst innerhalb der großen Städte oft unterscheidest, sind sie eher konservativ geprägt, sind sie eher liberal geprägt, auch da, es gibt ja immer beide Lager, ne? Wo innerhalb dieser Städte kommen diese Lager vor, sicher innerhalb von Texas ein gutes Beispiel. Es ist ein Riesenunterschied, ob du über Dallas oder Houston als sehr konservative Ölstädte oder über Austin redest, als eine der liberalsten Städte überhaupt in den USA. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn, was es da für Unterschiede gibt.
Na okay, das war mir nicht bewusst, dass da die Unterschiede so groß sind. Ich hätte jetzt vom als Laie gesagt, komm, wir schmeißen mal die Großstädte alle in einen Raum.
Ja, ganz, ganz
in einen Sack und das, das wird schon irgendwie funktionieren.
Eigene Wirtschaftszone, je nach, also L.A. natürlich aufgrund der Größe, ich glaube, also 18, 20 Millionen Einwohner, so. Wirklich Städte oder Stadtverbünde kann man fast als eigene Wirtschaftszone sehen in den USA.
Also Empfehlungen an Unternehmen oder auch an, also egal welche Größe, Startups oder bestehende gewachsene Unternehmen, die rübergehen wollen, guckt euch genau an, wo wohnt eure Zielgruppe, sammelt die Daten, entweder mit Unterstützung von euch oder…
Das kann jeder, ja, ne? Sag ich mal, ja. Der in dem Bereich tätig ist. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, also was wir mittlerweile, sage ich dazu, aufgrund der gestiegenen politischen Unsicherheit gefühlt, ja, propagieren, rauf und runter ist der agile Markteintritt. Und das ist genau wie du sagst, ich verlange immer von unseren Kunden mit einer Assumption zu mir zu kommen oder sich eine Assumption aufzubauen. Sorry für mein Denglisch hier, ne? Also ich möchte eine Hypothese gebildet haben, und zwar so konkret wie möglich, dass ein Kunde sagt, wir glauben mit unserem Produkt, Dienstleistung, bei folgenden Kunden konkret in folgendem Markt so und so viel verkaufen zu können. Ich breche es jetzt mal ganz deutlich runter. Und mit dieser Assumption im Gepäck fliegen wir dann erstmal rüber mit den Kunden und gehen auf Market Exploration Trip. Im Vorfeld haben wir dann wahrscheinlich schon 2, 3 Türen aufgemacht. Jetzt bleiben wir im Sportbeispiel und sagen, ey, wir treffen uns mal mit den 3 größten Sportartikelhändlern der Staaten innerhalb dieser Assumption, also des Marktes, den man vorher mal so abgesteckt hat, und wollen diese Hypothese belegen. Vielleicht schon durch die erste Order, die man schreibt, durch Interesse, durch Feedback, durch irgendwie ein bisschen Customer Research, der aber eben nicht in Form eines starren Dokumentes kommt, sondern der auf einer gemeinsamen Reise erlebt wird sozusagen. Ne? Und dann haben wir relativ niedrigschwellig, deswegen auch agil, also beim Agilen geht es ja immer darum, mit möglichst knappen Ressourcen möglichst weit zu kommen, haben wir durch einen Anfangsinvest schon mal eine relativ klare Tendenz, lässt sich diese Hypothese so bestätigen. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann geht man weiter. Also wir reden gar nicht am Anfang über eine Gründung oder eine Infrastruktur direkt, sondern wir reden erstmal darüber, können wir beweisen, dass diese Hypothese trägt oder müssen wir sie anpassen? Und dann gehen wir erst weiter und dann macht es erst Sinn, über die Strategie, über das Marketing zu sprechen, über eine Gründung, über eine Infrastruktur, über Zölle, ja, auch ein Thema aktuell. Aber vorher wollen wir immer erst diese Hypothese bestätigt haben.
Wie viele Loops geht ihr? Also ist das so, die Hypothese wird, also weiß ich nicht, ob ihr die Erfahrung habt, stellt da jemand die Hypothese auf. Es geht ja, wie auch in der Wissenschaft, ist ja falsifizierbar zu sein, dann muss man damit ja um. Das ist ja kein Rückschlag, sondern einfach nur Weiterentwicklung. Ja. Gibt es da so welche, die on point sind, oder ist es, sagst du im Regelfall, naja, die stellen sich den Markt so vor und dann muss man schon nochmal feinjustieren und vor Ort die Erfahrung sammeln?
Also jetzt im Beispiel mit so einem Market Exploration Trip ist die Hypothese schon, geht schon in die richtige Richtung, weil wir die ja auch vorher noch beraten. Mhm. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir ja, also es wäre ja ein No-Go zu sagen, ach, das ist also eure Hypothese, na dann schauen wir mal, ne? Das ist natürlich nicht der Sinn. Sondern wir schärfen die natürlich gemeinsam vorher und dann geht das schon auch in die richtige Richtung. Deswegen drehen wir, was so einen Trip angeht, sehr wenig Loops, aber die Loops, die darauf folgen, da drehen wir sehr viele Loops, weil wir ja erstmal die Basis schaffen, mit so einer Hypothese und so einem Trip überhaupt einen Ansatzpunkt zu haben, einen Access Point zu haben. Und dann wird viel nachgeschärft. Dann kommen Dinge zum Vorschein, weil kein Markteintritt ist gleich, ne? Und dann so eine Standortwahl oder so, die hängt dann vielleicht von den Findings ab und so. Und dann gibt es im Legal-Bereich natürlich total viel, was passieren muss im Produktbereich. Jeder kennt die Geschichte mit dem USA und Verklagen und Kaffee im Wohnwagen hinten kochen, während das Auto vorne fährt und so, ne? Also da werden dann schon sehr viele Loops gedreht. Was aber gut ist, weil man eben nicht von Anfang an mit einem riesen Katalog reingeht und sagt, das müssen wir jetzt erstmal vorab investieren, um dann vielleicht eine Chance mit unserem Produkt in einem Markt zu haben, von dem wir im Prinzip keine Ahnung haben. Macht keinen Sinn für mich.
Klingt so ein bisschen nach der aus so einer Hands-on-Mentalität, so einfach mal machen und gucken, wo es einen hinführt. Also klar, schon vorbereitet, aber nicht, wir machen das jetzt so, das ist festgelegt.
Ja.
So wie so ein, stellen wir jetzt vor, so ein deutsches größeres Unternehmen, so machen wir das, wir haben das schon immer so gemacht und so machen wir das da jetzt auch mit ein paar Anpassungen, das wird durchgezogen, sondern die Agilität, die Flexibilität zu haben auf Marktgegebenheiten und
komplett richtig,
Dinge zu reagieren.
Aber wie du sagst, clasht natürlich auch manchmal mit einer Struktur einer Firma, weil viele, die in einer großen Firma arbeiten, kennen es. Ende des Jahres werden die Budgets fürs nächste Jahr festgelegt, die strategischen Projekte da und so. Und das clasht damit manchmal, ist aber trotzdem was, wo wir sagen, in all unseren Projekten haben wir das gelernt, dass es immer besser ist, so zu machen. Natürlich hast du die großen Kunden, die sagen, ey, wir haben jetzt hier eine, wir brauchen einen neuen produzierenden Standort irgendwo. Hier sind die hunderte Millionen von Budget, jetzt macht ihr mal eine Site Selection, ja. Das ist dann aber, da brauchen wir nicht agil sein, da wissen wir ganz genau, oder die wissen, die sind schon lange im Markt, die wissen ganz genau, was sie brauchen. Also das ist dann der x-te Loop nach erfolgreichen Jahren im Markt. Das ist dann wieder ganz anders. Aber je früher wir uns in dem Prozess befinden, desto agiler gehen wir vor.
Ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt auch bei den Themen hier irgendwie auf den Bereich Startup, Mittelstand konzentrieren und nicht die Big Player, wo ich brauche jetzt noch ein Werk, weil ich dann noch ein Fahrzeug bauen möchte oder wie auch immer. Ja. Die haben auch finanziell natürlich ganz andere Möglichkeiten. Genau. Obwohl jetzt aktuell ist mal was anderes, aber
ja.
Gibt es denn bestimmte Branchen, die du gerade siehst, die laufen oder wo mehr Anfragen sind, wo Marktpotenzial gesehen wird?
Ja, also ich sage einmal dazu, wir spezialisieren uns als Transatlantica auf Consumer Goods, fühlen uns im Sportbereich sehr wohl, Food and Beverage, Tech-Dienstleistungen. Wir sind jetzt nicht die richtigen Ansprechpartner für B2B-Automobil. So, da gibt es andere. Das sage ich nur einfach als Framing, damit meine Antworten verständlicher sind. Trotzdem kriegen wir natürlich auch von bis Anfragen. Und wir sehen gerade in letzter Zeit, dass jüngere, innovativere Unternehmen schon im zweiten statt im zehnten Schritt den Weg in die USA suchen. Ich überlege jetzt gerade mal, ob ich ein Beispiel habe, ohne irgendwie zu viel Preis zu geben. Es ist sehr viel bei uns im Consumer Goods kombiniert mit Tech-Bereich. Also eine Service-Lösung, die vielleicht noch, und wenn ich jetzt sage eine App, ich meine, das ist sehr gestrig, aber die noch eine technologische Komponente im Sinne von Software oder so dabei hat. Das sehen wir viel. Wir sehen viel im Food- und Beverage-Bereich, was Supplements angeht. Ich halte das für eine Blase, ehrlicherweise momentan auch. Und da ist der Markt drüben auch sehr gesättigt, weil, oder sagen wir mal, weiter als in Deutschland oft. Und da haben wir auch schnell wieder regulatorische Hürden mit der FDA, also Zulassung, was aber kein Dealbreaker ist. Aber da sehe ich viel. Ich glaube, was so sich sehr geändert hat, Unternehmen müssen aktuell, wir haben gerade eine schwierige wirtschaftliche Situation, müssen agiler werden und innovativer werden. Und deswegen haben wir aktuell auch viel mehr Anfragen von solchen Unternehmen als sehr starren Unternehmen, die ihren Weg drüber oder nach drüben vielleicht noch gar nicht gefunden haben. Und das spiegelt sich aber manchmal dann auch in der DNA wieder. Vorsichtig, konservativ, wir machen es so wie immer. Also wir sehen halt eine hohe Korrelation aus innovativen Produkten und Serviceleistungen, die auch schnell eben den Blick rüberwerfen. Mhm. Wenn das ist, ist sehr, sehr schwammig jetzt, aber ich kann jetzt die ganz konkreten Beispiele, aber so hoffentlich macht das Sinn. Also.
Ja, ich würde gerne auf dieses Thema und noch eine App. Also wenn man so in die USA schaut, alle schwärmen Silicon Valley und da kommt alles, gerade die KI-Buden, nenne ich es jetzt mal, wie sie alle heißen. Sind die deutschen Unternehmen dann auch technisch so weit, dass man sagt, okay, das Produkt ist auch was für den amerikanischen Markt. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch denken, also ich würde denken, die App haben die schon. Ist das, also ist gar nicht so? Oder ist es dann die Kombination mit der Idee und dem technischen Hintergrund dann noch?
Ja, ich müsste jetzt so ein bisschen ausholen, weil wir machen ja auch Software und die App. Also als ich hier letztes Mal saß, da hätte ich gesagt, ja, wir machen noch App-Konzepte und bauen die dann auch. Das ist ja tot. Ne? Also keiner braucht mehr eine App. Das baut jetzt auch einem KI angeleitet von einem seniorigen Softwareentwickler. Man kann das mit den gewissen Erfahrungen auch selber machen in einem Tag, sage ich mal ganz provokativ. Das Thema ist eh tot. Deswegen ist es so, dass eigentlich egal, wo du herkommst, eine Produktlösung mit einer digitalen Komponente gut sein kann. da würde ich gar keinen Unterschied machen, ob jetzt aus Deutschland oder den USA. Ich glaube, grundsätzlich kann man aber schon noch sagen, dass durch die amerikanische Can-Do-Mentalität, wie in der damaligen Folge auch angesprochen, solche Dinge wie einen OpenAI oder ein Anthropic und so weiter und die ganzen Buden, wie du sie genannt hast, dass die eben viel früher dort mit viel größerem Investment viel schneller weiter waren, als wir das in Deutschland uns jemals hätten vorstellen können. Das ist eine Mindset-Geschichte. Und das brauchst du aber nicht für jede digitale Lösung. Da ist auch eine deutsche Wertarbeit ganz gut manchmal, ne? Also das ist bei diesen großen makroökonomischen Themen schon so, würde ich sagen, dass die aus den USA kommen, weil die einfach innovativer sind aufgrund ihres Mindsets oder weniger vorsichtig. Ich will es gar nicht werten, ne? Kann ja auch Schlimmes bewirken. Wir wissen es einfach bei AI noch nicht. Aber so, nein, würde ich keinen Unterschied machen, wenn es dann ans Handgemachte geht. Wahrscheinlich hat die deutsche App eine bessere DSGVO drin. Das könnte man mal.
Wenn sie in Deutschland läuft, muss sie es auf jeden Fall
genau. Oder das Thema ist vielleicht mehr mitgedacht von Anfang an, das würde ich mal so sagen. Aber nee, sonst kein Unterschied.
Okay. Ich würde gerne mal den Sprung machen, jetzt nochmal konkret in den amerikanischen Markt reinzugehen, beziehungsweise nochmal zu gucken, wo die Hürden, wirklich dann die konkreten Hürden eines Unternehmens liegen. Du hast gerade schon gesagt, Öffnung des Bankkontos, da geht's schon los. Das ist Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Du sagst gerade DSGVO, Datenschutz, gibt es Sorgen der Unternehmer und Unternehmerinnen, sagen, boah, die greifen dann alles ab, wir verlieren Know-how etc.?
Nö, eigentlich nicht. Also das Thema ist etwas entspannter. GDPR heißt es in den USA, ist trotzdem auch vorhanden, aber nee, gar nicht mal. Das geht ja, also gerade bei technischen Sachen geht es eher so darum, wo liegen die Daten? Jeder, der irgendwie hier ein Unternehmen gründet, kommt nicht drum rum, irgendwann sich damit zu befassen, ob ich jetzt AWS meine Daten anvertraue mit dem, ich glaube, seit dem 11. September damals, dem Anschlag, der Klausel, dass eigentlich die Amerikaner immer überall Zugriff auf diese Daten haben, wenn sie es brauchen, aus Gründen des Homeland.
Das kann wahrscheinlich einfach entschieden werden, wann die gebraucht
werden.
Ja,
und wahrscheinlich kriegt man es ja jetzt auch nicht wirklich mit, wenn da einer drauf ist. Also ich übertreibe jetzt hier, aber das sind dann schon so Entscheidungen, wo liegen meine Daten und wer hat auch Zugriff darauf. Und das ist ein bisschen ortsunabhängig. Gleichzeitig, wenn wir jetzt am Beispiel eines Webshops in den USA, wo wir immer empfehlen, wir bauen den immer lokal in den USA auf amerikanischen Servern, einfach Schnelligkeit, da gibt es so ein paar Faktoren. Auch da dann die Frage, wo liegen meine Daten? Aber so grundsätzlich nein. Also ist eigentlich keine Hürde, meiner Meinung nach, das Thema Datensicherheit, ehrlicherweise. Okay. Es macht es eher einfacher aus unternehmerischer Sicht in den USA was zu machen als hier.
Weil die Hürden nicht so hoch sind wie hier.
Genau.
Weil keiner
und das will ich gar nicht werten, sondern das ist einfach.
Ist ja Fakt.
Ja,
ist ja einfach
genau.
Ein Fakt, dass es ist. Genau.
Genau.
Aber es war jetzt auch nur ein kleiner Exkurs, weil du DSGVO erwähnt hattest.
Ja.
Aber sonst so, gibt es nochmal so ein paar Dinge, so ganz konkrete Beispiele, die du jetzt den Hörerinnen und Hörern mit an die Hand geben kannst?
Total. Also ich würde es mal so ein bisschen. Statt Hürden würde ich es vielleicht mal so ein bisschen umbranden in Fehler vielleicht auch, weil am Ende ist ja das, was wir machen, führt ja dazu, dass Unternehmen schneller erfolgreich mit weniger finanziellen Mitteln rüberkommen, weil sie vielleicht Fehler nicht machen, die sie sonst machen würden, wenn sie grün da reingehen würden. Mhm. Und der erste Fehler, der ist halt auch sehr tagesaktuell, würde ich mal sagen, das sehen wir aktuell ganz krass, sie lassen sich von dem, was sie für Amerika halten, aktuell leiten. Also sie lassen sich von der amerikanischen, also eigentlich schauen sie auf Amerika und schauen eigentlich auf Washington, genauer gesagt aufs Weiße Haus, beziehungsweise auf Florida und Mar-a-Lago aktuell leider, wo er wahrscheinlich mehr Zeit verbringt. Aber ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin regelmäßig auf der South by Southwest in Austin in Texas. Das ist so ein Tech-Festival. Viele deutsche Unternehmen auch da, die in den Markt rein wollen. Viele Tech-Companies, Startups. Ist ein super Festival. Also Empfehlung, um auch mal so ein bisschen USA-Luft zu schnuppern. Und als ich dort letztes Mal war, habe ich für das erste Mal das Gefühl gehabt in einem Jahr, boah, ich kriege gar nichts von Trump mit. Und wenn ich hier irgendwie, sei es Bahn fahren, Handy aufklappen, Nachrichten gucken. Du wirst ja mit Trump hier bombardiert. jeden Tag, weil das ist ja auch seine Strategie, im Gespräch bleiben. Ob positiv oder negativ, interessiert ihn nicht, aber er bleibt im Gespräch. Das ist seine Marke. Und in den USA, auch nicht wertend, hast du noch die Möglichkeit, dich für Politik zu interessieren oder auch nicht. Hier kommst du nicht dran vorbei. Und das sorgt natürlich für eine, wenn auch teilweise trügischere, entspannte Neutralität vielleicht. Du kannst einfach deinem Business-Alltag nachgehen, wenn du privilegiert bist, ne? Wenn du nicht betroffen bist von dem ganzen Quatsch da. Was ich damit sagen will, ist, wir sollten uns nicht leiten lassen von dem, was gerade im Weißen Haus oder in Mar-a-Lago passiert. Das ist eine Oligarchie, gar keine Frage. Da wird sich selbst und der eigene Familienclan bereichert. Und heißt aber nicht, dass in diesem Land der Alltag, der Business-Alltag, die Konsumenten, dass das alles auf einmal nicht mehr stattfindet. Das ist völliger Quatsch. Da funktioniert es super. Es wurden Entscheidungen getroffen, die langfristig gefährlich sind, die aber auch alle wieder revidierbar sind. Und es bewegt sich immer in Wellen. Nach Trump muss auch jemand kommen, der nicht Trump ist. Und trotzdem ist der Alltag der Menschen in diesem riesigen Markt, ja, der ist bestimmt von ganz normalen Transaktionen. Die USA ist deswegen auch so interessant. Es ist der größte Konsumentenmarkt. Also 70% circa des Bruttoinlandsproduktes wird durch heimischen Konsum erzielt. Bedeutet einfach, Leute geben für Produkte eine Menge Geld aus im heimischen Markt. Und das ändert sich auch nicht so schnell. Und man hört von der Inflation. Das sind alles makroökonomische Faktoren, die gar nicht so irrelevant sind, die aber im betriebswirtschaftlichen, im Day-to-Day gar keine Rolle spielen. Weil wenn es 50% der Menschen in den USA vielleicht schlechter geht, sich weniger leisten können, gibt es die Schere, wo die anderen 50% sich genau wie immer oder sogar noch mehr leisten können und wollen. Also ich bewerte das jetzt nicht sozialpolitisch, aber ich sage nur, die Realität ist sehr viel besser drüben, als sie uns vorkommt, wenn wir täglich sehen, was in Washington beziehungsweise noch schlimmer auf Truth Social da gerade abgeht.
Ja. Ist ja auch, wenn man, also wie du sagst, ich glaube, dass die Verunsicherung bei den Entscheidern dann in den Unternehmen vielleicht auch hoch ist, weil man eben nichts so richtig planen kann. Ne? Wenn ich jetzt so, du sagst es, wir werden bombardiert mit Trump-Entscheidungen, egal auf welchen Ebenen, ob irgendwo eine rote Karte zurückgenommen wird bei einer WM, ja. Ist es ja. Denn, was kann er denn noch einfach so nach einem schlechten Tag oder hat sich ein bisschen verlegen und schlecht geschlafen und entscheidet jetzt einfach seine Wut oder seine Laune mit irgendeiner Entscheidung rauszulassen. Aber genau,
es ist
das
ja
ist
verständlich.
Es, ja nicht, ne?
Es ist verständlich. Ja. Also nochmal, ich bin jetzt auch nicht hier, um zu predigen, ja, ignoriert das mal alle. Das ist schon auch eine Realität, ne? Weil leider kann er einiges beeinflussen mit diesem Quatsch. So sehen wir ja. Beispiel rote Karte, Beispiel Iran-Krieg. Was ich nur sagen will ist, ja, oder Zölle, ne? Jetzt haben wir die Flat Tax 15% bis auf Stahl und so. Jetzt haben wir da mal einen Call. Ich glaube da so lange dran, wie der besteht, so, ne? Aber der Trick ist ja der. Ich sage ja nicht aus einer Laune heraus als Unternehmen, mich interessiert der Markt USA. Das ist ja etwas, was sich über lange Zeit formt. Und gerade jetzt, es gibt ein paar mehr Unbekannte, aber wir arbeiten mit Unbekannten jeden Tag in diesem Business. Und das lässt sich auch jetzt sehr gut machen, weil es gewisse Mechanismen gibt, diese Unbekannten denen auch zu begegnen, so wie mit einer Produktion vor Ort und so weiter und so fort. Also an dem Ansatz und an dem Bestreben, in den Markt zu gehen, ändert sich eigentlich nichts, nur weil ein Spinner da oben am Knüppel sitzt gerade.
Und das ist ja auch, also wie man es jetzt weiß, zeitlich begrenzt, weil da noch ein Schlupfloch findet,
versuchen wir das.
Aber es klingt ja auch so, als wenn diese Unsicherheit ja auch wiederum die Mutigen belohnen könnte. Also die jetzt sagen, da ist zwar die Unsicherheit, da gibt es ja, was weiß ich, da sind 100 Unternehmen, alle haben ihre Unsicherheiten, ja. Und dann gehen aber nur 3 rüber und die haben dann eben den Markt. Und es wird ja auch, auch noch andere Länder geben, aus denen die Unternehmen rübergehen wollen. Es ist ja nicht nur, dass die Amerikaner warten, ja bitte, jetzt öffnen wir hier die Türen, da sollen alle Deutschen made in Germany kommen, sondern ja, ja. Andere, ich weiß nicht, wie andere Länder damit umgehen. Es wäre ja auch nochmal jetzt interessant, ob du da Erfahrungen hast, rechts und links, wie läuft das aus Europa oder was machen denn die, immer so salopp geht, was machen denn die Chinesen?
Ja, China, wie er so schön sagt. Also es ist ja grundsätzlich so, China ist nochmal ein ganz, ganz anderes Kapitel, alleine auch, weil Investitionen ins Ausland chinesischer Firmen extrem gesteuert sind. Das ist nochmal eine ganz andere Komplexität. Das würde ich fast ausklammern für eine Extra-Folge. Kann ich dir sehr gute Leute zu empfehlen. Aber was wir so sehen, rechts und links schauend, ist es immer so, aus Europa raus, der Markt ist für viele hier natürlich lukrativ, aber auch schnell gesättigt. Und die erste Frage ist, wie können wir den Markt erweitern? Jetzt haben wir natürlich das Mercosur-Abkommen, Indien ist spannend, Lateinamerika ist spannend geworden auf einmal. Aber die USA ist immer so naheliegend aufgrund der Zahlen, die ich eben genannt habe, für Consumer Products. Wir reden jetzt wirklich mal wirklich B2C Consumer Products, nicht Fahrzeugteile B2B, weil der Markt eben so groß ist. Und weil, und das ist eine weitere Falle oder eine weitere Fehleinschätzung, keine Hürde, aber eine Falle, wir als Deutsche, wir sind aufgewachsen und wir haben immer irgendwie über den Teich geschaut, was Trends angeht, was irgendwie auch so Fernsehserien, ne? Es war immer irgendwie was Tolles und wir sind kulturell davon geprägt. Wir haben also das Gefühl, wir verstehen die USA als Markt. Wir sind ja wie die. Das ist ja irgendwie der gleiche Markt und wir müssen nur rüber gehen. Ist völlig falsch, aber wir verstehen, warum wir das so denken. Deswegen ist es aber auch, weil das ähnlich ist in anderen Ländern, die uns umgeben, ist auch da der Schritt, ja, mein heimischer Markt ist vielleicht irgendwie schon gesättigt. Europa ist zwar regulatorisch interessant, aber ich brauche direkt x Sprachen. Ich brauche direkt, also ich muss, es ist komplex, in Europa zu expandieren. Es ist machbar, aber komplex. Mhm. In die USA kann ich sofort mit einer Sprache, und ich sage jetzt mal einer Regel, das stimmt nicht ganz, weil die States sind natürlich auch nochmal teilweise unterschiedlich, Stichwort Steuern und so, aber da kann ich sofort einen Riesenmarkt anlocken. Ne, mit dem Move rüber. Der kostet nicht mehr, als wenn ich jetzt in 2, 3 europäische Countries gehe, aber da kann ich direkt mehr Impact haben. Und deswegen sehen wir gerade auch wieder bei innovativen Produkten, wo auch durch die Mentalität in den USA die Bereitschaft größer ist, in innovative Produkte zu investieren mit starker Kaufkraft, sehen wir bei diesen Unternehmen, dass sie tendenziell im zweiten Schritt eher in die USA gehen als in andere europäische Länder. Jetzt mal Dach. Ja. Als ein Land gesehen, ja. Ne? Aber ne, wo eine andere Sprache reinkommt und so, wird es dann direkt schon wieder interessanter.
Ja. Wir sind, ich muss leider ja einmal auf die Uhr schielen. Wir sind leider, genau, leider komm, schon wieder am Ende.
11 schnelle Fragen noch.
Dann quatsch mal bis morgen, ja. Noch was nicht schlimm wäre. Wir setzen das auf jeden Fall fort. Aber vielleicht doch mal so am Ende von dir so zusammenfassend, was würdest du jetzt einfach Basics empfehlen Unternehmen, die darüber nachdenken, den Schritt rüber zu machen.
Ja.
Egal in welcher Größenordnung jetzt.
Und egal mit wem. Also ja. Sonst hätte ich gesagt, ruft mich an und wir sprechen, aber
deine Kontaktdaten machen wir in den Shownotes und so. Das
ja, super, danke. Nein, aber im Ernst, sprecht mit jemandem, der dort stattfindet und teilt diesen Personen oder diesen Institutionen eure Vermutung, eure Hypothese mit. Wenn ihr diese Hypothese nicht habt, stellt sie auf, mit oder ohne Hilfe. Weil indem ich das greifbar mache und sehr einfach greifbar mache, haben wir noch Zeit für ein Beispiel, dann gehe ich zur Adilette zurück, dann schließe ich den Kreis. Weil, also natürlich ist die Adilette omnipräsent in den USA. Die Hürde musste ich damals nicht mehr knacken. Natürlich mussten wir aber neue Produkte machen, die für den amerikanischen Konsumenten relevant sind. Was machst du also? Du machst Consumer Research, du sprichst mit Leuten, aber du stellst auch die Hypothese auf, wir glauben, dass folgendes Produkt auf diesem Preispunkt mit folgenden Features in diesem Consumer-Segment relevant ist. Und das kannst du aber sowas von schnell testen. Und diese Hypothese aufzustellen, die testbar ist, das ist kein Hexenwerk. Das kann man mal an 1, 2 Tagen in einem Meetingraum mit leckerem Kaffee hinkriegen. Da kann man nochmal jemanden wie mich einladen, der guckt da nochmal drüber und gibt noch ein bisschen Wissen dazu und dann fliegt man rüber und dann, so einfach ist es und dann weiß man mehr und ich glaube, das ist das, was mir gerade fehlt aus Deutschland, weil eben die großen Entscheidungen so zurückgehalten werden, weil man immer schon alles lösen will, Stichwort Fehlerkultur. Nein, fail fast, sagt man so schön in den USA und das lässt sich so agil machen, Hypothese aufstellen, rüberfliegen, vor Ort testen. Und dann weiß man, investieren wir jetzt groß, brauchen wir jetzt den großen Topf, holen wir uns nochmal einen Investor rein oder parken wir das Thema einfach oder orientieren uns viel lieber Richtung Indien zum Beispiel. Ne? Aber diese Entscheidung bitte einfach jetzt treffen, weil warten hilft keinem.
Perfekt, dann haben wir sogar noch eine Hausaufgabe an alle Hörerinnen und Hörer mitgegeben. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich glaube, also der Markt ist ja, das Land, der Markt ist, das ist ja unfassbar spannend und bietet so viel Potenzial. Ich glaube, da können wir, sehe ich uns jetzt vielleicht nicht erst in 3 Jahren, sondern vielleicht ein bisschen kurzfristiger nochmal hier sitzen und
ins
Detail reinschauen.
Total gerne, total gerne.
Vielen lieben Dank.
Spaß gemacht.
Schön,
danke,
dass du da warst.
Danke.